Ich möchte dich auch heute wieder in meinem kleinen rollenden Wohnzimmer begrüßen und freue mich, dass du da bist, dass du ja deine Zeit mit mir teilst und es dich interessiert, wie mein eigenes Leben weiterverlaufen ist. Heute ist der erste Sonntag im April, also der 5.4. und eigentlich ist es auch das Datum, an dem mein Podcast erscheint. Ich hätte diese Folge gerne früher aufgenommen und nicht erst am gleichen Tag, wie er erscheinen soll. Allerdings habe ich gemerkt, dass gerade jetzt der Lebensabschnitt, von dem ich dir erzählen möchte, noch ganz, ganz viel in mir arbeitet, der mich ganz, ganz stark noch heute an meine eigenen Grenzen bringt, an meine inneren Grenzen vor allen Dingen und einfach noch sehr, sehr viel Beeinflussung in meinem jetzigen Alltag bedeutet. Und es ist gerade unter den Umständen, die draußen herrschen, ja, nicht einfach damit umzugehen. Ich kann es nicht einfach ignorieren. Die Situation öffnet gerade Tür und Tor für die Dinge, die in mir immer noch arbeiten, die in mir immer noch unstimmig sind, die mich einfach beschäftigen und die ich ganz, ganz schwer schaffe loszulassen. Ich versuche mich dafür kein Stück zu verurteilen und das tue ich auch jetzt nicht, aber dennoch ist es so, dass ja so ein Tag mit den Verstimmungen nicht unbedingt schön ist, für mich selber überhaupt nicht und für mein Umfeld natürlich auch nicht. Und gerade so die letzten ja anderthalb bis zwei Wochen war halt viel up and down. Ich muss mir gerade um viele Sachen Gedanken machen, neu denken, anders denken. Und das beschäftigt einen doch ganz stark und natürlich ist es so, dass man in diesen Situationen auch mit den eigenen Unsicherheiten wieder konfrontiert wird und schauen muss, wie man das irgendwie aushalten kann. Nicht immer so einfach, was du vielleicht gerade auch an meiner Stimmlage merkst. Ich bin heute tatsächlich sehr bedrückt, möchte trotzdem versuchen, ja, dich so ein bisschen in meinem Leben mitzunehmen, was da passiert ist und würde dir heute gerne etwas über ja mein Leben von, waren wir 11 Jahre, ja so 10, 11 Jahre bis Ende der Schulzeit, was für mich 19 Jahre hieß. Ich möchte dich einfach mitnehmen und ja vielleicht auch mal einfach mir nochmal ein Stück weit die Dinge von der Seele reden, dass ja da gerade dieser Lebensabschnitt ganz, ganz viel noch in mir macht, ja. Ich bin im Endeffekt nach der Grundschule auf dieses Gymnasium gegangen, wo ich mit meiner ja, besten Freundin zusammen hingehen wollte, die mir noch eröffnet hatte, dass sie doch ein anderes Gymnasium, ja, auf ein anderes Gymnasium geht und am ersten Schultag nach den Sommerferien, 5. Klasse, total aufregend, neue Schule, man ist wieder so der Kleine und weiß halt nicht, was auf einem zukommt und ja, alles einfach noch recht fremd. Ja, und wen erblicke ich, als wir in dieser Vorstellrunde sitzen? Meine, ja, eigentlich beste Freundin, die ja mich scheinbar angelogen hatte, geschwindelt hatte. Ich mag das gar nicht so stark negativ beurteilen. Sie wird ihre Gründe gehabt haben, auch wenn ich sie nicht verstehe. Aber es hat mich sehr getroffen und ich erinnere mich an diesen Tag einfach noch unglaublich gut. Wobei ich mich an ziemlich vieles erinnere, was in diesen ganzen Abschnitten passiert ist. Und ja, manchmal ein Stück weit zu viel. Gerade das, was emotional noch dranhängt, weil es nicht verarbeitet ist. Ja, aber auch das gehört, wie gesagt, dazu. Ja, im Endeffekt war das ein komisches Gefühl, sie da anzutreffen, kaum mit ihr zu reden. Also es war einfach komisch. Wie gesagt, ich war jung, ich war 10 oder 11. Da versteht man sowas überhaupt nicht. wieso die beste Freundin halt behauptet, sie würde auf eine andere Schule gehen und dann doch in der gleichen Klasse sitzt sogar. Ja, und damit fing eigentlich für mich eine sehr, sehr schwere Schulzeit an. Es kam im Endeffekt dazu, dass ja, sich meine ehemals beste Freundin mit einer zweiten zusammengetan hat und ganz, ganz üble Spielchen mit mir getrieben hat. Heute weiß ich, dass das unter dem Begriff Mobbing läuft. Damals habe ich es natürlich nicht verstanden, auch voll nicht, warum sie mir auf einmal so, ja, gefühlt bösartig gegenübersteht, warum sie jeden Moment nutzt, um, ja, mir irgendwie einen reinzudrücken, mich niederzumachen, sich über mich lustig zu machen. Also ich denke, jeder, der Mobbing mal selber zu spüren bekommen hat, der kann sich gerade denken, was in mir vorgeht. Dieses Nicht-Verstehen, warum, weil man, ja, weil niemand das verdient hat, egal wie er ist, egal was er macht. Mobbing ist etwas, was sehr zerstörend wirken kann. Gerade für denjenigen, der ja vom Mobbing betroffen ist. Im Endeffekt hat das dazu geführt, dass ich auch nur 2 Jahre auf dieser Schule ausgehalten habe. Es wurde halt immer schlimmer. Ich bin zwar niemand gewesen, der Schule boykottiert hat, weil es gibt ja auch ganz viele, die dann aufgrund von Mobbing einfach zum Schulverweigerer werden, Magenschmerzen kriegen und einfach ja, aus der Schule zum Teil genommen werden. Oftmals ist es so, dass ganz, ganz lange verdeckt bleibt, warum es dem Kind so geht, wie es geht oder demjenigen so geht. Und auch bei mir war es einfach so, dass das nicht aufgefallen ist. Also ich habe das irgendwie still und heimlich für mich ertragen, solange es irgendwie ging. Und das waren wirklich 2 Jahre. Und ja, was war das Resultat davon? Ich, außer dass ich emotional noch heute sehr stark verletzt bin, meine Noten gingen einfach in den Keller. Ich konnte nicht die Leistung erbringen, zu der ich in meinen Augen fähig gewesen wäre. Ich habe ganz, ganz stark eher mit diesen zwischenmenschlichen Dingen kämpfen müssen und hatte einfach überhaupt keine Energie und Kapazität, mich auf Schule zu konzentrieren, auf Sprachen lernen, Englisch, Vokabeln lernen. Mathe war für mich auch ein ganz, ganz schwieriges Fach. Und ja, im Endeffekt hat es dazu geführt, dass meine Noten so in den Keller gegangen sind, dass meine Versetzung in der 6. Klasse gefährdet war. Und ich weiß noch, ich hatte einen Elternsprechtag und natürlich meinen Eltern dann da. Und vor Elternsprechtagen hatte ich auch immer ganz, ganz große Panik, weil ich natürlich irgendwie, also mehr wusste, was in der Schule los war und auch meine Noten. Ich habe zum Teil auch nicht offenlegen können, meine 5er, die ich nach Hause gebracht habe. Und ja, tatsächlich habe ich damals auch Unterschriften von meinen Eltern gefälscht, weil ich so Angst davor hatte, die Reaktion meiner Eltern abzubekommen. Und dementsprechend waren sie natürlich nicht so im Bilde, wie es schulisch um mich steht, wie ich selber, auch schon in dem Alter. Und ich weiß, wir saßen im Gespräch mit meinem damaligen Englischlehrer, bei dem ich auch echt richtig mies stand. Und ich weiß gar nicht, ob das mit dem Mobbing rausgekommen ist zu der damaligen Zeit. Aber ich erinnere mich, dass er mir sozusagen einen Deal angeboten hat, meinen Eltern einen Deal angeboten hat. Und zwar sagte er, dass er mir in der Hinsicht helfen könnte, dass wenn ich für mich entscheide, die Schule zu verlassen, also wirklich vielleicht dann eher auf eine Realschule gehe, wo der ja, Leistungsanspruch vielleicht noch ein anderer ist, dass er mir dann eine 4 geben würde, damit ich ja sozusagen in die 7. Klasse wechseln kann, wenn ich mich dazu entscheiden würde, auf der Schule zu bleiben, also auf diesem Gymnasium, müsste er mir ja die 5 geben. Und somit stände für mich eben die Wiederholung der 6. Klasse an. Und meine Eltern haben damals für mich richtig entschieden, mich von der Schule zu nehmen. Ich bin wirklich auf eine Realschule gewechselt. war raus aus diesen, ja, für mich schwer tragbaren Klassensystem. Ich war raus aus der, aus diesem Wirkungsradius meiner ehemals besten Freundin. Ich war raus aus diesen ganzen Mobbing-Attacken und ja, ich glaube, schon damals war in mir irgendwie so ein leichter Funken von, okay, jetzt wird's besser. Und bin dann, wie gesagt, auf die Realschule gewechselt und da war auch erstmal alles gut. Aber natürlich war auch da wieder meine Aufgabe, neu anzukommen, in eine Klasse versetzt zu werden, die schon seit 2 Jahren gemeinsam besteht. Und man ist halt da auch wieder, ne, der Fremde, der andere, der sich neu einleben muss, der sich anpassen muss, der seine Rolle in diesem ganzen System finden muss. Ja, und das war gar nicht mal so einfach, auch wenn ich das bis, ja, selbst zu diesen jungen Lebensjahren schon ziemlich häufig bewerkstelligen musste. Auf jeden Fall sind meine Noten besser geworden. Ich kam ein Stück weit an. Ich habe meinen anderen besten Freund kennengelernt, weil auch wir zu der Zeit mal wieder umgezogen sind, dann in ein eigenes Haus. Und mein bester Kumpel, der hat nur 2 Querstraßen weiter gewohnt. Und das war mich so, ja, für mich war das einfach eine sehr ruhige Zeit, so ruhig in dem Sinne, dass ich mich erholen konnte von den Strapazen, die ich natürlich schulischerseits und auch zu Hause in der 5. und 6. Klasse erlebt hatte. Und war eigentlich viel unterwegs und auch draußen und klar gespielt und irgendwie wieder Freude an Schule selber gefunden. Die Noten wurden besser. Es war ein schönes Jahr, ja. Und auch in die 8. Klasse, es war auch alles gut. Klar kommt dann gerade so eine 8. Klasse vom Alter her. Die Pubertät ganz ordentlich dazwischen gegrätscht, ja, wo man im Endeffekt nicht so wirklich Bock auf Schule hat, obwohl gerade natürlich die 8. Klasse mit eins der entscheidendsten Schuljahre ist, wenn man sich ab der 9. entscheidet, in eine Berufsausbildung zu gehen. Und ja, ich meine, da pfeift man in dem Alter drauf. Da können einem die Eltern und die Lehrer noch so sehr irgendwie ins Gewissen reden. Das ist einfach nicht relevant. Da ist eher die Zugehörigkeit zu Freunden, zu ja, einfach dieses angenommen werden, unterwegs sein, gemeinsam irgendwie reifer werden. Da ist auch Familie völlig, völlig irrelevant. Und ja, hat natürlich auch auf der Ebene für mich große Schwierigkeiten bedeutet, weil ich, wie gesagt, sehr, also schon immer sehr impulsiv war, schon immer sehr viel Temperament hatte und gerade so dieses Gefühl von, boah, Familie habe ich keinen Bock drauf, war natürlich auch für meine Eltern nicht schön, haben meine Eltern nicht gut ausgehalten, hat dazu geführt, dass ich auch zu Hause ganz, ganz viele Schwierigkeiten immer wieder hatte und ja, mich im Endeffekt noch weiter entzogen habe. Also noch mehr Distanz reingebracht habe, gerade emotionalerseits. Doch trifft es einen sehr, wenn die Eltern eine solche Phase nicht verstehen oder andere Wege finden, um damit umzugehen, als es mir widerfahren ist. 8. Klasse hat dann im Endeffekt dazu geführt und diese Null-Bock-Einstellung, dass meine Versetzung wieder gefährdet war, diesmal aus anderen Gründen. Und auch da erinnere ich mich wieder an ein Gespräch mit meinem damaligen Klassenlehrer, mit meinen Eltern gemeinsam, den auch zu mir sagte, du bist nicht so doof, du bist nur zu faul. Ja, das war so die treffendste Aussage, die er in dem Moment hätte treffen können. Und ja, was soll ich sagen? 8. Klasse hieß halt wiederholen, ne? Da war nichts mit Deal mit dem Lehrer machen oder irgendwie das Ganze abwenden. Ich sollte und musste die 8. Klasse wirklich wiederholen. Mein bester Kumpel hat es, ja, den hat es genauso getroffen. Ich weiß noch bis heute, ich meine, es ist so ewige Jahre her, bis heute sagt er immer wieder, boah, du warst schuld, dass ich sitzen geblieben bin, weil wir auch im Unterricht dann irgendwie, ja, wir saßen halt nebeneinander und wir haben, anstatt dem Unterricht zu folgen, irgendwelche Bildchen gemalt und ich weiß noch, er hat eine Rot-Grün-Schwäche und ja, ich hatte dann so die Buntstifte zwischen uns liegen. Und er wusste zum Teil dann nicht, welche Farbe er in der Hand hat, beziehungsweise er wusste, welche Farbe er möchte, aber er wusste nicht, welcher Stift es ist aufgrund dieser Farbschwäche. Und hat mich dann immer gefragt, immer, ist das grün, ist das braun, ist das blau? Ja. Aber wie gesagt, auch heute kommt er mir mit diesem Spruch, dass ich ja dafür verantwortlich gewesen bin, dass auch er sitzen geblieben ist. Und ja, unsere Lehrer haben dann entschieden, uns auch in separate Klassen zu packen. Also wir waren dann nur noch in den Parallelklassen und nicht mehr in einer gleichen Klasse. Was für uns beide vielleicht auch gar nicht mal so schlecht war. Ja, und durch diese Versetzung kam es dann tatsächlich dazu, dass meine ehemalige beste Freundin wieder in meine Klasse kam. Denn auch sie hatte das Gymnasium scheinbar nicht gepackt, musste die Schule aufgrund ja wahrscheinlich ihrer Noten verlassen und saß wieder in meinem Klassenzimmer. Die Situation kann ich gar nicht mehr so genau ins Gedächtnis rufen. Aber ich kenne das Gefühl noch dazu. Es war ein ganz, ganz mulmiges Gefühl. Da ist direkt alles aufgeploppt, was natürlich in den Jahren zuvor passiert war, gerade 5., 6. Klasse. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel mehr mitgeschwungen, was ich gar nicht einsortieren konnte. Und es kam tatsächlich erneut dazu, dass das Mobbing anfing. Wieder durch sie in die Wege geleitet, hatte sich nur diesmal andere Personen dafür gesucht, die das ja mit unterstützt haben. Und im Endeffekt war ich schon wieder in diesem Teufelskreis drin. Schon wieder in der Situation, dass ich für das, was ich bin, nicht akzeptiert wurde, dass es zum Anlass geworden ist oder zum Anlass genommen worden ist, um ja, mich fertig zu machen, sich weiterhin über mich lustig zu machen. Also ja, im Endeffekt ganz, ganz viele mir zu zerstören. Bloß die Problematik zu Hause. Eben dieses, ja, irgendwo nicht annehmen können von Pubertät und was damit dranhängt. Seitens meiner Eltern hatte ich auch damit im Endeffekt keinen Ort, wo ich Halt gefunden habe. Halt, um irgendwie die schulische Situation auszuhalten. Genauso wenig war Schule ein Ort, an dem ich Halt gefunden habe, um das Zuhause auszuhalten. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schon immer durch und durch Steinbock. Schon immer. Ich habe noch nie akzeptieren können, wenn Dinge einfach nicht so gelaufen sind, wie ich mir das gewünscht hätte, wie ich das wollte. Und ja, natürlich in dem Alter weiß man nicht, wie man das anders durchkriegen kann, weil einfach die Reife fehlt. Und ja, dann ist es halt das Prinzip Kopf durch die Wand und ich mache, was ich will. Und ich weiß einfach, dass ich auch meinen Eltern ganz, ganz viel Schmerz und Leid zugefügt habe. Einfach aufgrund der Strategien, die ich gewählt habe, um zu erreichen, was ich erreichen wollte. Und ich merke noch heute, dass da sehr viel Schmerz in mir sitzt. Weil ich glaube, wenn ich ein Kind wie mich gehabt hätte, ich wäre auch an meine Grenzen gestoßen. Vielleicht hätte ich mich anders verhalten, hätte mir irgendwie Hilfe außen gesucht oder Beratung oder wie auch immer. Vielleicht aber auch nicht. Ich kann es nicht sagen und ich werde dementsprechend auch niemanden irgendwie Vorwürfe machen. Weder meinen Eltern noch meiner ehemaligen besten Freundin, weil ich einfach nicht glaube, dass sie weiß, was sie damals in mir eigentlich damit angerichtet hat. Und auch bei meinen Eltern weiß ich einfach, dass sie, so schwer das Ganze auch für mich war und wie hart die Konsequenzen meiner Eltern auch waren, weiß ich, dass sie mir nichts Böses wollten, aber einfach, mir ist heute bewusst, dass sie überfordert waren mit mir. Weil ich meine, ich hatte auch noch zwei andere Geschwister. Also ich war nicht nur das Einzelkind, worauf dann die vollste Aufmerksamkeit gelenkt werden kann. Und es war, ja, meine Eltern einfach nicht klar, wie sie damit umgehen können. Und dann haben sie natürlich Mittel und Wege genutzt, die sie aus ihrer Erziehung kannten und unter denen ich schwer gelitten habe. Zur Schule bin ich weiterhin gegangen. Ich habe mich weiterhin nicht verweigert. Ich habe das irgendwie ausgehalten. Habe weiterhin versucht, mich in meiner Freizeit von meinem Elternhaus zu distanzieren. War eigentlich nur unterwegs und ich weiß noch, wie oft meine Mutter zu mir sagte, ja, du bist ja sowieso nur zum Schlafen hier, weil ich einfach ständig draußen war mit meinem besten Kumpel unterwegs und eben dem kleinen Freundeskreis, den ich dadurch geschafft hatte, aufzubauen. Endlich ein Freundeskreis, der für mich wirklich stabil war und wo mir vor einigen Jahren klar geworden ist, wie viel ich eigentlich gerade meinem besten Kumpel verdanke. Gerade emotionalerseits, denn ich weiß heute, wenn er nicht da gewesen wäre, wäre es mit mir ganz anders gelaufen. Ja. Diese ganze Situation hat natürlich dazu geführt, dass es mir immer schlechter ging, dass ich ja überhaupt nicht einsortieren konnte, was in mir vorgeht. Dass ich einfach ganz, ganz viel Leid und Schmerz in mir hatte. Der auch heute noch präsent ist. Ja. Und gerade auch die Reaktion auslöst, die es gerade auslöst, ja. Ich merke, da hängt noch ganz, ganz viel dran. Im Endeffekt war es so, dass ich mich aufgrund dessen, aufgrund dieser ganzen Situation und dem Gefühl, nicht richtig zu sein, nicht anzukommen, irgendwie anders zu sein, immer nur anzuecken, scheinbar es verdient zu haben, gemobbt zu werden, dass ich mich, ich weiß nicht, in jungen Jahren schon mit Suizidgedanken befasst habe. Das war gerade so, ich glaube, im Zeitraum von 14 bis 16, immer mal wieder stärker. Im Endeffekt haben sich gerade in diesem Lebensalter ja die ersten Depressionen eigentlich gezeigt. Diese Verstimmungen, die ich, wie gesagt, nicht einsortieren konnte, mit denen ich nicht klargekommen bin, die ich ja irgendwie versucht habe zu ertragen, aber was natürlich dazu geführt hat, dass ja diese Gedanken kamen von ich will nicht mehr, ich will das nicht mehr ertragen, den Schmerz in der Schule nicht mehr durch meine Mitschüler, den Schmerz zu Hause nicht mehr durch meine Eltern. Ich wollte einfach nicht mehr. Ich wollte einfach nicht mehr. Es war eine sehr, sehr schwere Zeit. Und wie gesagt, es tut noch heute weh, wenn ich daran zurückdenke und ja, so offen bin und dir davon gerade erzähle. Und zwar mit allen Emotionen, die das einfach in mir auslöst. Auch heute, so viele Jahre danach. Ich weiß nicht, irgendwas in mir war aber einfach da, das nicht aufgeben wollte, das nicht aufgeben konnte. Es ist einfach, ja, ich hab vor ein paar Jahren zu meiner Therapeutin gesagt, ich war einfach zu stur, um das Leben aufzugeben. Und ich verdanke irgendwo dieser Sturheit, dieser Dominanz, meinem Temperament, meiner Persönlichkeit, dass ich es nicht beendet habe. Und ja, heute sitze ich hier und bin unglaublich dankbar für Leben. Auch wenn es natürlich ja in Zeiten von Corona wieder schwer ist, weil Leben gerade einfach nicht mehr so ist, wie ich es gerne hätte. Und ich denke, das kannst du gut nachvollziehen, weil es wahrscheinlich für dich auch nicht anders gefühlt ist. Und trotzdem bin ich tief in mir einfach dankbar, dass ich noch hier bin. Dass ich mich in jungen Jahren einfach bewusst dafür entschieden habe. Ja. Dass ich im Endeffekt, was ich mir auch lange Jahre vorgehalten habe, nicht den Arsch in der Hose hatte, um es einfach zu beenden. Und ich bin so dankbar, dass ich den nicht hatte. Ja. Meine Realschulzeit, wie gesagt, schwer, sehr schwer. Habe ich irgendwie dann geschafft, hinter mich zu bringen. Und habe mich, weil ich einfach nicht wusste, wohin es beruflich gehen sollte, für ein Fachabitur entschieden im Bereich Sozial- und Gesundheitswesen und bin danach eben aufs Berufskolleg gewechselt und hatte auch da wieder das ja, irgendwie das unvermeidliche Glück, weiterhin mit meiner ehemaligen besten Freundin wieder in der gleichen Klasse zu landen. 11. und 12. Klasse war also ebenfalls nicht einfach. Es war nicht einfach, aber ich bin zumindest schulisch zurechtgekommen. Ich habe irgendwie geschafft, das Ganze zu ignorieren. Das Schlimme war eigentlich für mich, dass ich in der 11. Klasse nicht nur auf meine ehemalige beste Freundin wieder gestoßen bin, die ja schon zu Realschulzeiten wieder ganz gut gewirkt hat, sondern ebenfalls bin ich auf diejenige gestoßen, mit der sie sich schon in der 5. und 6. Klasse gegen mich verbündet hatte. Und das war heftig. Also es war jedes Mal einfach ein Schlag ins Gesicht. Ich meine, wenn man Schule wechselt, gerade wenn Schulzeit alles andere als schön ist, hat man immer so ein Stück weit die Hoffnung, dass es besser wird, dass man jetzt andere Wege geht, dass man seinen Weg irgendwie findet. Und wenn man dann einfach merkt, dass man diese Leute, die einen einfach so lange Jahre schon fertig gemacht haben, einfach nicht los wird, das versteht man nicht. Das versteht man einfach nicht. Und im Endeffekt kam es dazu, dass ich auch in der 11. und 12. Klasse wieder den Mobbing-Attacken ausgesetzt war von den beiden. Damals gab es nur einen großen Unterschied. Meine Klassenlehrerin hat das einfach wahrgenommen. Sie hat in der 12. Klasse irgendwann gemerkt, dass da was nicht stimmt. Und hat auch für sich scheinbar schnell herausgefunden, welche Parteien es betrifft. Eben mich, meine ehemalige beste Freundin und die weitere Person. Und hat uns zum Gespräch gebeten nach der Schule. Und ich weiß auch, dass sich meine ehemalige beste Freundin aus diesem Gespräch entzogen hat. Sie hat es verweigert und ist nach der Schule einfach nach Hause gegangen. Die andere Person ist da geblieben und hat sich diesem Gespräch gestellt. Und ja, ich habe in dem Moment, also in dem Gespräch mit der Lehrerin und wie gesagt, der weiteren Person, ist alles aus mir rausgebrochen, was irgendwie da noch in mir brach lag, was mich so sehr verletzt hat, was immer noch in mir so sehr präsent war. Ich bin in Tränen ausgebrochen, ich habe von Situationen aus der 5. und 6. Klasse erzählt, an die sich mein Gegenüber überhaupt nicht mehr erinnern konnte. Das Gespräch hat im Endeffekt dazu geführt, dass ihr klar geworden ist, was damals eigentlich gelaufen ist. Ich meine, wir waren auch um einiges älter, wir waren um einiges reifer, die Dinge waren uns bewusster, natürlich auch, weil wir uns mit Erziehungswissenschaft und so durch die Schule einfach auseinandergesetzt haben. Und sie saß völlig schockiert da, mir gegenüber. Ich weiß noch, als sie sagte, ich habe das nicht gewusst. Also sie war sich einfach nicht dessen bewusst, was das mit mir macht und wie tief da eigentlich der Schmerz immer noch sitzt und wie sehr mich das Ganze einfach mitgenommen hat. Dafür bin ich auch heute für sie dankbar. Also, dass sie es einfach so auch geäußert hat, dass es ihr klar geworden ist und dass ich das mit ihr einfach mich ein Stück weit abschließen konnte. Dass ich ihr nicht mehr böse war, sondern sogar im Laufe der Berufsjahre irgendwie auf sie gestoßen bin, zwar im guten Sinne. Und ja, ich danke meiner Lehrerin, dass sie dafür einfach ein Auge hatte und dieses Gespräch angeleitet hat. Ja, und ich war heilfroh, als ich die 12. Klasse für mich bestanden hatte und einfach klar war, Schule ist nicht mehr. Ja. Damals war ich 19, ja. Also du siehst, gerade die Zeit von der 5. bis zur 12. Klasse war für mich, ja, wie soll ich es ausdrücken, es war sehr prägend, es war sehr schmerzhaft, es war Leben. Es war ein scheiße, hartes Leben. Ja, in der Schule, zu Hause, viele Schwierigkeiten gehabt. Ich habe viel Scheiße gebaut. Meine Eltern haben sich verhalten, wie sie sich verhalten haben. Ah. ich merke, ich habe da noch so viel aufzuarbeiten. Ich bin dran. Ich bin schon so lange dran. Ja. Und das wird wahrscheinlich auch noch lange, lange dauern. Und ja, egal wie weh das gerade tat, dir davon zu erzählen, bin ich froh, dass ich dir heute davon erzählen kann. Bin ich froh über jeden kleinen Schritt, den ich seitdem ja geschafft habe, voranzugehen, zu mir selber zu finden. Vieles davon auch einfach ein Stück weit schon anders annehmen zu können, vor allem mich selber. Ich ja auch für die Dinge, die ich getan habe, nicht mehr so hart zu verurteilen, auch wenn sie immer noch wehtun. Und das sind einfach Dinge, ja, dafür kann man sich irgendwie nicht entschuldigen. Es prägt einfach, also es prägt mich, es prägt mein Umfeld. Zwischenliche Beziehungen, die können da einfach echt ja, einen Schlag wegkriegen. Da fallen einfach Worte und Verhaltensweisen tauchen auf, die auch in späteren zwischenmenschlichen Beziehungen immer noch nachhallen. Nicht nur in der Beziehung zu den Menschen, mit denen man direkt in Konfrontation geraten ist, sondern natürlich auch alle anderen zwischenmenschlichen Ebenen, die man so im Laufe seiner Jahre einfach noch aufbaut. Jede Art von Bindung, und damit meine ich jetzt nicht nur Beziehungen, sondern auch Freundschaften, Bekanntschaften, Verhältnis zu Arbeitskollegen, zu Nachbarn, zu Fremden, wie auch immer. Ja, man unterschätzt einfach so schnell, was ein solches Verhalten mit einem selber macht, mit dem Gegenüber macht. Und ja, da heißt es auch für mich und ja, vielleicht auch für dich, das Ganze einfach ein Stück weit zu verarbeiten und vielleicht auch, ja, mal so zuzulassen, wie ich das gerade zulasse, einfach indem ich dir davon erzähle, indem ich dir gerade einfach meine Emotionen ungefiltert, ungeschnitten preisgebe, mich natürlich mit einer großen Verletzlichkeit ja, mich dir einfach ins Vertrauen gebe. Das Vertrauen, dass du es gut mit mir meinst. Dass du es eben nicht, ja, dafür nutzt, um mir zu schaden. Und das war mit einer der größten Ängste, die ich, also es war wirklich Angst, die ich hatte, bevor ich mit diesem Podcast rausgegangen bin. Wie gesagt, ich wusste ja, was ich dir erzählen möchte und wie viel ich damit natürlich auch noch an Seele freilege, an Verletzlichkeit freilege. Ich vertraue dir einfach. Ich vertraue dir das an und vertraue auf das, was für mich irgendwie bestimmt ist. Das hier nochmal so zu verarbeiten, vielleicht auch dich darin zu bestärken, die Dinge, die in dir arbeiten, zu verarbeiten. Vielleicht indem du sagst, hey, ich würde gern mit dir eine Folge aufnehmen, weil auch ich einfach etwas zu erzählen habe, was viel mit mir gemacht hat, was vielleicht auch schon in jungen Jahren dazu geführt hat, dass ich unter psychischen Belastungen gelitten habe, die damals vielleicht auch ja keiner erkannt hat, oder vielleicht doch erkannt und einfach früher auch Therapie stattgefunden hat oder andere Mittel und Wege gefunden worden sind, um damit umzugehen. Ja. Und ich freue mich jetzt gerade auf eins, und zwar auf mein Outro, auf diese ganz besondere Melodie, auf diese 2,5 Minuten, die ich auch jetzt für mich nutzen möchte, um mich emotional einfach ein Stück weit, ja, mir selber auch nochmal hinzugeben, das ohne zu sprechen, einfach mal annehmen zu dürfen. Und ich würde mir auch von dir wünschen, oder es ist deine freie Entscheidung, dass du dir vielleicht auch diese 2,5 Minuten einfach Zeit nimmst, um dieser Melodie zu lauschen, um ja vielleicht das, was ich dir gerade erzählt habe, sacken zu lassen. Vielleicht das, was es auch in dir emotional ausgelöst hat, ebenfalls ein Stück weit annehmen und verarbeiten zu können. Ja, um dann einfach gestärkt und mit weggewischten Tränen und geputzter Nase den weiteren Tag einfach zu genießen. Denn ja, wir haben 2:30. Es ist ein unglaublich tolles Wetter, wofür ich gerade extrem dankbar bin. Werde mir auch gleich, wenn ich mich ein wenig ja, beruhigt habe, meinen Hund schnappen und mit ihm rausgehen. Und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Lass den Kopf nicht hängen, denn ich kann dir sagen, es lohnt sich, Leben zu leben, egal wie schwer es manchmal ist. Versuch dich, den Dingen zu widmen, die dir gut tun, die du gerne machst, vielleicht auch Interessen, die du ja lange irgendwie von dir geschoben hast, wieder aufleben zu lassen und ja, die jetzige Zeit dafür zu nutzen, um anders zu denken, vielleicht dich auch mehr zu besinnen, weil du jetzt ja, vielleicht auch ein Stück weit Zeit hast. Versuch dich auf das Positive zu konzentrieren, denn das gibt uns die Kraft, so schwere Zeiten einfach durchzumachen. Nur das, indem wir uns wirklich uns selber widmen, dem, was in uns vorgeht, was nicht bedeutet, dass jeder Tag total super und schön und toll ist. Nein, das darf es auch sein. Es darf auch echt beschissene Tage geben, wo du am liebsten nur im Bett liegst, Decke über den Kopf ziehst und den einfach nur vergehen lassen willst, ja. Und auch das ist in Ordnung. Und am nächsten Tag geht's weiter. Ja, das kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung ja, so weitergeben, weil ich selber einfach so erfahren habe. Und auch ich versuche, ja, mich da einfach auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Mich nicht in diesem trüben Gefühl gerade verharren zu lassen, sondern gleich beim Lauschen der Melodie einfach tief durchzuatmen und ja in meine eigene Mitte wieder zurückzukehren und dann ja die Sonnenstrahlen zu genießen und eine schöne große Runde mit meinem Fido zu laufen, der hier auch im Auto liegt in seiner Hundebox und ganz lieb wartet. Ja, ich danke dir vielmals für deine Zeit, dafür, dass du Interesse daran hast, auch meine Geschichte zu erfahren, daran, dass du Interesse hast, verstehen zu wollen, mich, vielleicht dadurch auch ein Stück weit dich, vielleicht. Aber ich weiß, egal was es mit dir macht, es heißt Bewegung und Bewegung ist etwas Gutes. Bewegung macht uns reifer, Bewegung macht uns klarer. Und ich wünsche dir und mir jetzt einfach noch ein schönes tief durchatmen, Ruhe reinbringen und ja, hab einen wundervollen Tag und genieß die Zeit, egal wie, genieß es. Bis dann.